Herzlich willkommen zu Klassikeral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Gobbers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Solo-Querflötistin oder Solo-Flötistin des HR-Sinfonieorchesters, Clara Andrada. Man kennt Sie als Clara Andrada, aber auf Ihrer Homepage stehen Sie als Clara Andrada de la Calle oder Calle oder Calle, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Calle, sehr gut. Calle. In Spanien, wir haben alle zwei Nachnamen. Wir haben erstmal den ersten Nachnamen von dem Vater und dann den ersten Nachnamen von der Mutter. Und deswegen haben wir alle diese langen Namen.
Dann Sie, wie ist das, wenn das eigene Instrument zur potenziellen Mordwaffe wird? Man hat ja mal gehört, die Querflöte ist das gefährlichste Instrument jetzt zu Corona-Zeiten.
Es war ein Schock.
Das
war echt ein Schock. Am Anfang natürlich will man überhaupt niemanden anstecken und denkt man, was kann man machen. Und es war überraschend. Natürlich nachvollziehen, wenn die Sänger auch fast so mördlich waren, dann natürlich, wir sind die einzige Instrument, die total offen auch ist. Und deswegen, wir haben überhaupt kein Problem gemacht, als wir endlich mal im Orchester spielen dürfen. Wir waren auf der anderen Seite, ganz weit weg von allen anderen, aber trotzdem diese wieder zusammen zu musizieren und spüren die Musik von den anderen im Körper, das hat sich gelohnt.
Ja, wurden Sie wirklich weg
platziert? Wir wurden ganz auf der linken Seite, ganz außen und ein bisschen noch weiter weg als alle anderen.
Oh ja.
Ich hatte noch nicht auf die linke Seite gespielt. Neue Erfahrungen. Und
war das auch mal schön, da die Ruhe zu haben? Oder sitzen Sie doch lieber mittendrin?
Naja, diese Woche ist das erste Woche, dass wir dürfen wieder ein bisschen enger zusammensitzen. Und wir haben es sofort alle schon gesagt, wie das hilft. Das andere hat auch gut getan vor der Zeit, weil besser mit viel Abstand und mit all diesen neuen Systemen zu spielen, als nicht zu spielen. Aber natürlich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es war eine andere Arbeit. Man musste total viel mit den Augen auch spielen, weil ich mag, wenn man kann, unsere Ohren vertrauen, aber manchmal die Ohren, dann waren wir zu spät. Neue Erfahrungen, also viel lieber, enger und zusammen und einfacher zu hören als das andere Corona-Arbeit. Aber trotzdem, ich bin sehr dankbar, dass im HR-Sinfonieorchester wir durften sehr viel spielen.
Mhm. Ja, wie ist das denn überhaupt? Also gerade die vier Solo-Bläser, die Holzbläser, sitzen ja da nahe beieinander. Manchmal machen sie ja so eine Art Kammermusik dann auch. Wie ist das, wenn man da plötzlich rausgerissen wird? Und Sie sehen plötzlich jetzt auch Ihre Kollegen. Die drei sitzen Sie da, jetzt haben Sie plötzlich Blickkontakt oder hatten Sie?
Ich hatte immer zum Beispiel Oboe, war nicht bei den nächsten Kollegen. Mhm. Das zweite Oboe erstmal und dann der erste, weil der erste war dann neben der ersten Klarinette. Also alle wurden irgendwie noch, dem Fagott waren sehr weit weg. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man Wege finden will, findet es.
Das
muss man ein bisschen suchen, aber hat man gefunden.
Aber trotzdem würden Sie immer noch sagen, die Querflöte ist das schönste Instrument überhaupt?
Überhaupt.
Warum? Was?
Es gibt viele schöne, muss ich sagen. Ja. Aber für mich, das hatte so eine schöne Bedeutung, irgendwie so lyrisch. Wir sind sehr häufig Melodieinstrument, aber wir haben auch sehr oft eine dekorative Rolle, auch wenn wir verzieren alles, was den anderen machen und so mit vielen Noten und viele. Und trotzdem kann man viel singen auch. Und zum Beispiel unsere Position im Orchester, das finde ich auch so toll, in der Mitte von dem ganzen Klangkörper. Und es ist leicht zu tragen, es ist ein dankbares Instrument, würde ich schon sagen. Und ich denke, jeder, der es einmal gehört hatte, merkt man, das ist auch eine Sache, das merkt man, die Querflöte, und kann es genießen.
Ich habe gelesen, dass Sie mit 4 Jahren schon den ersten Musikunterricht bekommen haben. Mhm. War das schon mit Querflöte oder haben Sie erst mal mit Flöte oder Klavier oder einfach Schlagwerk oder irgendwas angefangen?
Es war eine neue Musikschule in Salamanca. In Spanien, die Anfänger mit Musik sind oft ein bisschen kompliziert, muss man irgendwie in diese Musikschulen gehen und oft war ein bisschen zu trocken. Man fängt mit Solfège und solche Sachen, dass für ein Kind am Anfang nicht so viel Spaß machen. Und ich hatte den Glück, dass es wurde eine neue Schule
eröffnet,
danke, mit vielen jüngeren Lehrern. Alle waren 18, 20 Jahre alt und wollten vieles ausprobieren. Sie hatten dieses Willems-System, eine französische Schule, für, die sehr viel mit den Ohrerziehung zu tun haben. Und deswegen haben wir ganz viel improvisiert, haben ganz viele Klänge erkannt. Also für mich wirklich war spielen zu gehen. Also ich hatte noch keine Querflöte. Wir hatten viele Xylophone, wir hatten Glocken, wir hatten komische Instrumente für Kinder. Aber was wir damals gemacht haben, schaffe ich leider jetzt viel schwieriger. Wir haben ganz viel improvisiert mit dem Namen von Noten und auch ohne Noten. Wir haben viel zusammen musizieren und viel aufeinander gehört. Die hatten auch sowieso Sommercamps, wo wir auch in der Natur ganz viel waren und irgendwie viel aufgepasst auf alles, was wir hören. Also eine, finde ich, sehr, sehr interessante Art, die Ohren aufzumachen und irgendwie in die Musik reinzusteigen.
Und dann habe ich gelesen, dass Sie einen einzigen Lehrer gehabt haben, von der Musikschule bis zum, zumindest erstmal bis zum Abschluss in Salamanca, bis Sie die Hochschule abgeschlossen haben. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ist das eine gute Sache, wenn man einen einzigen Menschen hat, der einen so lange begleitet?
Ich hatte viel Glück. Mein Lehrer heißt Pablo Sagredo und wir sind immer noch gute Freunde. Ich kann nicht nur sagen, er ist mein Lehrer gewesen. Es ist, Familie ist auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber er ist jemand sehr wichtig in meinem Leben. Gute Freunde auf jeden Fall. Und ich hatte den Glück, dass er irgendwie sehr inspiriert war. Er hatte eine wunderschöne Erziehung, auch in Frankreich, und er hätte eventuell auch Solist sein können und so. Aber wegen vielen Umständen ist er in Salamanca geblieben und hat er eine wunderbare Klasse gehabt, weil ich hatte immer auch diese ein bisschen ältere Flötistin von mir, die waren auch Vorbild für mich und er hat irgendwie versucht, uns immer alle in den ganzen Generationen auch zusammen zu spielen, sodass wir miteinander musizieren und uns hören. Und er war sehr kreativ mit ganz vielen neuen Ideen zum Unterrichtet, aber auch im Leben. Es ist jemand sehr Interessantes. Und deswegen auch unsere Beziehung und unsere Art von Unterrichtet hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass es entwickelt sich. Es war nicht immer, dass ich wusste schon, was er mich sagen werde. Und zum Glück hat er auch mich viel geholfen, um weitere Lehrer kennenzulernen. Ab 16 Jahren bin ich auch nach Barcelona ein paar Mal im Jahr gegangen zu einer anderen Lehrerin, Magdalena Martinez, gerade Solistin in dem Orchester de les Arts in Valencia. Und so, und Magdalena hat mir auch gesagt, ich muss nach Genf danach irgendwie. Die waren alle sehr positiv und motivieren und wollten alle, dass ich mich weiterentwickle und viel sehe und höre und irgendwie viel lerne.
Ja, und dann haben Sie noch studiert, tatsächlich in Genf bei Emmanuel Paü. Dann haben Sie noch in London studiert bei Raimund Martin. Und, aber als Sie fertig waren, waren Sie 23. Das heißt, Sie müssen schon sehr früh angefangen haben zu studieren. Ne?
Die System in Spanien ist ein bisschen anders. Also es hat sich wieder geändert. Ich hatte noch einen Plan, der Name war Plan vom 66, das war die Jahre, also ein alter Plan. Mhm. Und damals in Spanien konnte man in 8 Jahren die ganze Karriere machen. Ich habe es, ja, in, ich denke, 9 wegen dieser Genf-Geschichte, aber ich meine, und dann, aber trotzdem konnte ich noch weiter studieren in Genf und in London, weil niemand hat geglaubt in diese Länder, dass wir schon fertig sind. Und eigentlich, ich denke, natürlich, man kann noch so das ganze Leben eigentlich weiterlernen. Und deswegen, ja, diese Masters waren irgendwie sehr gut, um mich weiterzuentwickeln. Und ich habe die gebraucht, sogar als ich hier angefangen habe in Frankfurt, hatte ich immer noch das Gefühl, nee, jetzt brauche ich noch mehr Hilfe. Jetzt sind die ganzen Fragen und Sachen, die vorher ich noch nicht mal mich vorgestellt hatte, kamen. Und da war Jaime Martin, mein letzter Lehrer in London, hat gesagt, vertrau dir und du hast schon die Antworten an dir. Und jetzt finde ich es sehr klug. Damals war ich ein bisschen wie, oh, nein, nein, nein. Aber es ist auch gut, irgendwie weiter sich so entwickeln und irgendwie auch sich selbstständig zu machen.
Ja, Sie sind ja dann direkt nach dem Studium mit 23 Jahren hier Soloflötistin geworden im HR-Sinfonieorchester. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Warum nach Frankfurt? Konnten Sie eigentlich auch Deutsch damals oder war das für Sie alles?
Gar nichts.
Das heißt, Sie haben einfach gehört, gutes Orchester, schöne Stelle, da spiele ich vor und Sie haben die Stelle bekommen.
Also ich muss sagen, ich denke, ich muss vieles danken zu meiner Schwester, Elena Andrada. Sie hat noch in Stuttgart studiert damals und für mich, ich war in London und wir sind sehr eng und haben eine sehr gute Beziehung und aus London, Stuttgart, Frankfurt war ganz in der Nähe und deswegen, als ich gehört habe von dem Probespiel, es war ein bisschen knapp von der Seite. Ich habe gedacht, bin ich schon bereit, aber es hat vieles gut gepasst und die große, große Motivation war, meine Schwester zu besuchen. Und deswegen ein bisschen bin ich hier gelandet, mit ganz viel Glück, weil ich denke, es war mir noch nicht bewusst, was für ein Glücksort Frankfurt ist.
Ja, und wie ist das? Also man geht ja in ein Orchester mit der Aussicht, da wirklich Jahrzehnte zu bleiben und dann in eine Kultur, deren Sprache Sie erstmal nicht konnten, eine Stadt, die Sie gar nicht kannten. Ist das nicht ein bisschen auch unheimlich oder macht dann das Angst?
Was
man sich da so einlässt? Oder gehört das dazu, Musik zusammen machen dazu einfach? Das sagt das Musiker, das ist halt so.
Man ist gewohnt, irgendwie zu reisen und die erste Schock, ich denke, die größte Schock, ich denke, ich hatte sie in Genf, plötzlich nur Flöte studieren, nicht mehr Gymnasium und alles anders, sondern Flöte so, wenn man konnte. Und die Schweiz ist auch ein Land, wo im Winter und so vieles drinnen passiert und irgendwie die Hochschule damals war nicht so organisiert, dass man ganz viele Zusammenleben hatte. Den Paüt hat auch sehr viel geholfen, weil wir haben immer alle Unterrichten zugehört. Also die Flötenklasse war immer in der Hochschule, alle haben Witze gemacht, in jedem Raum gab es einen Flötist, der üben musste und wir haben auch viel gemeinsam gehabt, aber das war, ich denke, noch schwerer für mich als den Wechsel nach Spanien und nach zu Hause und alles. Als hier, die Leute in den HR-Sinfonieorchester sind wirklich außergewöhnlich nett. Es ist so eine warme Atmosphäre und die haben mich total in den Armen genommen von Anfang an. Und ich hatte auch Glück, dass in der zweiten Woche in Frankfurt, wir hatten schon eine Tournee nach Japan. Und am Abend hatte ich immer so einen Kopfschmerzen, weil den ganzen Tag habe ich nur oder Deutsch oder Japanisch gehört. Aber das hat viel geholfen. Das war irgendwie so eine auch wieder Motivation, um weiterzukommen und um die Leute kennenzulernen. Und hat alles, ich kann es nur empfehlen.
Oh ja. Ja, Sie sind ja seit 2011 auch Soloflötistin des Chamber Orchestra of Europe. Das klingt ja so, als würden Sie das Orchesterspiel wirklich lieben, wenn Sie schon in zwei Orchestern fest sind. Was ist das Schöne am Orchester, im Orchesterleben? Und warum haben Sie so zwei Familien sozusagen?
Ich denke, mit unserem Instrument haben wir immer, wenn man guckt, auch auf die Szene, fast alle Solisten spielen auch im Orchester. Also das Repertoire, das wir im Orchester haben, es ist sehr wertvolles. Und es gibt so viele Sachen, die man muss unbedingt gespielt haben. Ich zum Beispiel habe ich ein bisschen weniger Erfahrung mit der Oper, aber oft, wenn ich in der Oper bin, denke ich, boah, das musste man auch. Also vom Repertoire her, das ist schon eine sehr wichtige Rolle, die man erfahren will. Und alle meine Lehrer waren auch vorbildlich, dass sie auch irgendwie geschafft haben, ein bisschen von allem zu haben. Also Orchester, Solist, Kammermusik. Dann habe ich von Anfang an gedacht, das ist möglich. Und das ist, was ich versuche auch weiterzumachen. Und die tolle Sachen, die tolle Kombination, die ich habe, bringt so viel mit, weil natürlich im HR haben wir ein sehr, sehr breites Repertoire. Es ist, ich denke, für eine Sinfonieorchester, ich denke, wir gehen auch wirklich zu den Barockseiten und Klassik und dann natürlich Uraufführungen und alles, was dazwischen gibt. Und Chamber Orchestra of Europe, wegen die große, das Orchester, es ist ein Kammerorchester, der Repertoire ist schon wieder anders und deswegen finde ich sehr bereichend. Und sind sehr verschiedene Klänge und Gruppen und ich finde, ich habe das Glück, irgendwie immer was zu mitnehmen von einem und mitbringen zu den anderen und ich versuche natürlich immer wieder was mitzubringen und mitzunehmen und das ist eine große Freude.
Das Chamber Orchestra of Europe ist ja auch so organisiert, dass man sich mal unterschiedlich an unterschiedlichen Orten trifft. Das Büro war ja oder ist immer noch in London, aber wegen des Brexits soll das ja hier in die Europäische Union ziehen. Jetzt habe ich als letztes gehört, dass es nach Kronberg ziehen soll, hier ganz in die Nähe. Und da auch ein Probenzentrum und sowas kriegen soll. Ist das tatsächlich so?
Ich habe die Lotto gewonnen.
Das ist ja perfekt, das ist ja nur ein paar Kilometer weg von hier.
Also es ist, muss man alles irgendwie noch organisieren, aber es gibt so eine sehr große Wille von beiden Seiten und wir sind auch sehr dankbar zu Kronberg, weil natürlich mit dem Brexit besonders brauchen wir auch irgendwie Augen und Perspektiven nicht zuzumachen. Und deswegen, dass wir freuen uns auf diese neue Saal, die wir, den Paukasals Forum, die wir hoffentlich im Herbst eröffnen. Und als eine Tourorchester oder Projektorchester, die wir kein Zuhause haben, irgendwie, wenn wir schaffen, irgendwie so einen Saal zu haben, wo wir Möglichkeit zu proben und so viele schöne Ideen von Projekten, die wir hätten, aber vorher war das immer schwierig, finanziell und ganz viele Sachen. Und wenn wir auch diese schöne Beziehung mit der Kronberg Academy, mit seinen Solisten und ich denke, da kann nur was Gutes zusammenkommen.
Ja, Sie bekommen jetzt hier beim HR-Sinfonieorchester einen neuen Chefdirigenten, oder Sie haben ihn schon, Alain Antinoglu. Wie wichtig ist eigentlich für ein Orchester der Chefdirigent?
Ich finde es schon sehr wichtig. Also ich weiß es nie ganz genau, aber ich denke, die kommen 12 Wochen im Jahr oder so. Also wir haben auch viele Wochen mit jemand anders. Aber meine Erfahrung, es ist schon mein viertes Chefdirigent. Das ist schon, ich fühle mich alt, wenn ich das sage. Aber ich merke, es prägt das Orchester sehr. Gerade sind wir in den ersten Tage mit unserem neuen Chef, Alain Antinoglu. Und er bringt ganz viel Frisches und ganz viel positive Energie und gute Gewissheit. Aber man muss sich auch gewöhnen. Also, und ich denke, jeder Chef entscheidet, wie viel kann er oder will er irgendwie das Orchester im Allgemeinen beeinflussen, auch in der Programmatik und auch in den was man macht. Aber ich finde, mein erstes Jahr war noch Chef Hugh Wolf. Der war 10 Jahre im Orchester. Und er war total anders als der nächste, die kam, Paavo Järvi. Die hat 7 offizielle Jahre, 8 Jahre im Prinzip mit uns gemacht. Und dann kam Andrés Orozco Estrada, total wieder auch anders. Und ich finde, diese ganzen Wechsel und Änderungen können so viel bereichern für das Orchester und macht uns noch flexibler. Und wir sind sehr durstig, um alles zu bekommen, was sie wollen. Mit uns machen. Ja. Und
also würden Sie sagen, es ist sogar gut, dass die Chefdirigenten gar nicht so lange bleiben? Man hat das immer, man verklärt das so ein bisschen, dass früher Dirigenten 20 Jahre oder länger bei einem Orchester blieben, dass das wirklich so eine Einheit war. Und Sie sagen, das ist eigentlich ganz gut. 8 Jahre oder so und dann kommt der Nächste.
Jede Situation ist anders. Also man, immer wenn man im Allgemeinen spricht, dann eventuell denkt man, aber ich finde, wenn wir von unserer Seite, ich würde es so gerne hören von der Seite von Dirigenten, aber von uns, wir haben eine Person total zu beobachten und total zu kennenzulernen und irgendwie versuchen, irgendwie in meinem Fall irgendwie zu verstehen, was er will. Und ich freue mich jedes Mal, dass alle unsere Chefdirigenten wiederkommen. Ich bin traurig, wenn dann plötzlich die Beziehung total endet. Aber ich denke, für beide Seiten ist es auch, kann gut sein, irgendwie immer wieder neue Impulse. Jedes Mal, dass die Dirigenten gehen, sind wir traurig. Also es ist deswegen schwer zu sagen, wie ist das beste Weg. Wir sind traurig und gleichzeitig freuen wir uns auch neue Impulse. Also ich finde, wir hatten bis jetzt einen guten Rhythmus. Aber wie gesagt, die Beziehung sollte auch nicht aufhören, weil es ist auch interessant, wenn sie ein bisschen längere Zeit weg waren und sie wieder kommen, wie wir uns wieder verstehen. Und es ist wie jede Beziehung, wenn man sehr oft jemanden sieht, man entwickelt sich irgendwie. Und wenn man andere Leute auch dazwischen sieht, kann auch noch mehr Sachen zu der Beziehung bringen.
Was heißt das denn eigentlich, so neue Impulse? Ist das eine Motivation oder auch, dass man ein neues Repertoire kennenlernt und dass man irgendwie offener wird? Oder heißt es auch, dass sich der Klang irgendwie ändert oder die Art zu spielen oder dass man irgendwie, dass das Orchester doch sich ein bisschen ändert mit dem neuen Chef?
Das finde ich sehr interessant. Ich würde total gerne von draußen hören. Ich bin überzeugt, jeder hat seine Klangvision und seine, es wäre Punkte. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass jede von unseren Chefdirigenten hatten verschiedene Visionen und verschiedene Ideen, was sie mit uns machen wollten. Und deswegen, ich denke, man kann es zuhören. Natürlich, wir sind die gleichen Musiker.
Und sie haben ja auch eine Vorstellung, wie sie klingen wollen. Sie haben
deswegen. Als Orchester. Und ich habe gerade auch in einem Projekt mit Patricia Kompatschinskaya darüber geredet, weil ich kriege oft Kommentare über meinen Ton. Und ich denke, natürlich finde ich meinen Ton wichtig und ich arbeite viel in meinem Ton und ich will immer noch mehr Farben und mehr Texturen. Aber ich finde auch, es ist so, wir müssen was zusammen kreieren, besonders im Orchester. Und natürlich versuche ich irgendwie die Vorstellung vom Dirigent auch innerlichen und irgendwie was anderes kreieren. Und es ist sehr interessant. Und ich finde, jeder Dirigent sollte auch viele Gedanken damit sich so machen. Weil oft nicht unseren Chefs, die haben alle eine sehr klare Vorstellung. Aber für jüngere Chefs oft, mittlerweile habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wenn man intoniert und zusammenspielt, das ist schon eine sehr gute Basis. Aber für mich, das ist noch eine Basis, nicht alles. Mhm. Und irgendwie, dass jeder irgendwie seine Nachricht weitergeben will und seine Vorstellung von der Musik und was wir gemeinsam wollen mit dieser Musik, dafür brauchen wir auch eine klare Führung von vorne, nicht, dass wir jede in seine Vorstellung irgendwie nur spielt.
Mhm. Hatten Sie eigentlich ein Mitspracherecht oder haben Sie ein Vorschlagsrecht oder wie auch immer, wenn Sie einbezogen als Orchester? Bei der Frage, wer wird der neue Chefdirigent oder die neue Chefdirigentin?
Also wir können zum Glück ein bisschen was sagen. Es ist immer schwierig wegen Hierarchien im Orchester. Ich denke, viele Orchester würden gerne die gleichen Namen alle haben. Und eigentlich, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland zum Beispiel Berlin, München, Hamburg, irgendwie Leipzig oder Dresden oft diese ganz großen Namen. Und wir müssen irgendwie oft, nicht immer, aber oft eine Kategorie runtergehen, wegen finanzieller Sachen, wegen, also es gibt auch vieles, die mit Geld zu tun hat. Mhm. Und dann die Wahl, die wir kriegen, es ist immer interessant mit diesen Möglichkeiten, aber zum Glück können wir auch was sagen. Mhm. Es ist natürlich am Ende die Entscheidung von oben, mhm, aber wir sind gefragt und das finden wir auch sehr hilfreich.
Ja, und die teuersten und bekanntesten Namen sind ja nicht unbedingt die allerbesten Dirigenten. Oder umgekehrt, aber die nicht ganz so bekannten müssen nicht schlechtere Dirigenten
genau,
sein.
Genau, genau. Ich finde, ich bin sehr stolz auf unsere Reihe. Jetzt heißt es Auftakt. Vorher war das Debüt. Dieser Auftakt hat es dann ein bisschen eine breitere Spektrum als vielleicht Debüt, weil viele renommierte Dirigenten wollten in keine Debütreihe kommen, kann ich verstehen. Aber dass wir immer jüngere und da kriegen wir ja auch sehr viele Überraschungen. Das finde ich sehr interessant. Mhm.
Sie arbeiten ja auch immer mal wieder, Sie gastieren als Soloflötistin in anderen Orchestern, zum Beispiel NDR Elbphilharmonie oder London Philharmonic Orchestra, Rotterdamer Philharmoniker. Kommt das immer ganz kurzfristig so als Krankheitseinspringerin oder wird sowas auch mal längerfristig geplant? Und ist das eine schöne Abwechslung?
Natürlich. Ich finde es sehr interessant, weil schon, ich habe das Gefühl, in jedes Land wird das auch ein bisschen den Klang sich ändern, wegen Intonation und Sachen. In London ist es viel tiefer als Deutschland und das macht schon den Klang so anders. Und es ist verschieden. Manchmal weiß man ganz früh, weil eventuell dieses Orchester sucht eine neue Soloflöte. Und manchmal kommt es ganz kurzfristig. Es ist verschieden, aber ja, ich genieße es immer noch.
Anfang 2020 ist eine CD mit Ihnen erschienen als Solistin und dem HR-Symphonieorchester mit drei der wichtigsten Flötenkonzerte des 20. Jahrhunderts, Carl Nielsen, Ibert und Malcolm Arnold. War das quasi Studio oder waren das Mitschnitte von Konzerten?
Eigentlich, die Idee war, es Mitschnitte von Konzerten zu machen, besonders für Ibert und Nielsen mit Jaime Martin. Der Malcolm Arnold war wie Studio. Wir hatten, und das war der Anfang von der ganzen CD, wir hatten, das war ein bisschen kurzfristig, die Möglichkeit, was zusammen zu machen. Und da muss man auch springen und sagen, ja, total gerne, es war ein Traum von mir. Und mit viel Hilfe von Uli Edelmann, dem Konzertmeister vom Orchester, haben wir es zusammengestellt und es hat so Spaß gemacht. Ein super interessantes Projekt. Und dann natürlich haben wir gesagt, okay, lass uns irgendwie ein Konzept, lass uns irgendwie weitermachen. Und da kam ein Traum zu verwirklichen, dass ich konnte hier mit Jaime dieses Projekt machen. Mhm. Und es war eine Woche, ich werde es nie vergessen, denke ich, mit drei Konzerten. Einmal in der Alte Oper und zweimal im Funk. Und am Samstag haben wir ein paar Korrekturen gemacht. Aber eigentlich vom Live-Konzert. Und es war so eine Erfahrung irgendwie, wie man diese ganzen Emotionen, mein Lehrer in Frankfurt, meine ganze Familie kam, Freunde kamen und irgendwie morgens ein bisschen Proben, dann Konzert abends und wieder Aufnahme oder andere Probe morgens und man lernt so viel, weil man natürlich habe ich früh angefangen zu vorbereiten und so. Aber bis man in dem Moment ist und alles nimmt und diese ganzen Emotionen fühlt, das macht den Ganzen eine unforgettable experience.
Ja, ist ja auch eine tolle Platte geworden, hat ja auch sehr, sehr euphorische Kritiken bekommen. Trotzdem, also mit dem eigenen Orchester das aufzunehmen, mit dem alten Lehrer als Dirigenten, Jaime Martin, das ist schon was wirklich ganz, ganz Besonderes. Ne? Wie ist das, vor einem eigenen Orchester zu stehen? Als Solistin.
Wie gesagt,
machen Sie ab und zu, oder?
Ja, sehr gerne. Hier ist es ein Traum. Alle wollen dich mitnehmen, alle wollen für dich da sein. Und ich kann sagen, dass unser Orchester will immer das Beste geben. Erste Probe kann schon ein bisschen anders sein, aber eigentlich von Anfang an wollen sie immer alles geben. Aber ich denke, wie die passen sogar noch mehr auf oder man hat das Gefühl, dass sie wollen wirklich das Beste und sie freuen sich und es ist eine super Erfahrung und ein Luxus, das Orchester, das wir haben.
Ja, mit den beiden Orchestern, wo sie ja quasi feste Stellen haben und sie machen auch noch Kammermusik eine ganze Menge. Bleibt ja wahrscheinlich nicht viel Zeit, als Solistin noch aufzutreten. Wäre das verlockend, mehr als Solistin zu spielen? Oder ist das schwierig, weil man, ja, weil es eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, als Querflötistin mit Orchester aufzutreten?
Also bis jetzt finde ich, wir haben eine sehr gute Balance gefunden. Also ich habe den Glück irgendwie, 2-3 Mal im Jahr Solistin zu spielen. 2-3 Mal im Jahr sehr schöne Kammermusikprojekte und dann alles anders. Manchmal überlegt man, will man noch mehr? Also das Problem ist, dass mir alles Spaß macht. Und es ist, ich will nicht eine weggeben für den anderen. Es ist eine Sache der Organisation. Und irgendwie, wenn gute Projekte kommen, man versucht irgendwie Platz zu machen. Ich habe auch total viel Glück mit meinem koordinierten Kollegen Sebastian Wittiber, weil er ist ein außergewöhnlicher, wahnsinnig guter Flötist und Mensch, beides gleichzeitig. Und er spielt in Bayreuth und Ich versuche mindestens zu helfen, irgendwie am Ende der Saison und Anfang der Saison und während des Jahres ist auch total da für mich und das macht alles ein bisschen einfacher.
Gibt es denn eigentlich genug Repertoire, also Konzerte für Querflöte und Orchester, die wirklich interessant sind oder ist man da ganz schnell durch?
Also es gibt viele Sachen. Die berühmtesten sind ein bisschen mehr begrenzt, also zum Beispiel beim Geige oder Klavier. Aber trotzdem, es wird immer viel geschrieben und es gibt viele, viele schöne Sachen zu machen. Viele Kollegen fangen an, auch mit viel Bearbeitung. Da bin ich noch nicht angestiegen, aber ja, musikalisch ist es immer interessant, weil jeder hat vielleicht eine andere Perspektive von dem Stück und wir haben genug zu tun. Ich denke, von den Bläserinstrumenten, wir können uns nicht klagen. Natürlich, ich finde, der Repertoire beim Bläser ist ein bisschen begrenzter als beim die große Solistin, Geige, Klavier, eventuell Cello. Aber gibt es genug zu tun.
Nervt dir das auch manchmal? Ich meine, einerseits, Emmanuel Pahü macht eine ganze Menge, tut ja sehr viel für die Querflöte. Mhm. Auf der anderen Seite, er nimmt so viele CDs auf, da bleibt wahrscheinlich nicht viel Repertoire. Wahrscheinlich hat er schon alles aufgenommen, was es überhaupt gibt.
Es ist aber immer eine gute Inspiration und eine gute Referenz. Natürlich, ich kann nicht neutral sein. Ich mag ihn sehr und deswegen freue ich mich auf jede neue Sache, die er macht. Und zum Glück macht er ja ganz viele. Und ich finde, er ist eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit für die Flötenwelt, weil er hat auch ganz viele neue Kompositionen beauftragt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er verbreitet so viel mehr unser Repertoire. Und das ist etwas, die ich finde sehr, sehr wichtig. Und er macht auch unser Instrument noch bekannter. Und natürlich, zum Glück lässt er auch noch genug Zeit. Also die Welt ist groß und wir haben, ich denke, ich spreche mir das ist für mich, ich finde schon Gelegenheit, schöne Projekte zu machen. Ich finde, es gibt Platz für alle.
Haben Sie Lieblingsstellen in der Orchesterliteratur? Gibt es Werke, auf die Sie sich ganz besonders freuen?
Ja, klar.
Welche sind das zum Beispiel?
Ja, klar. Es ist, ich finde immer super schwierig, nur wenig zu wählen. Aber Daphnis und Chloe ist natürlich ein Traum. Brahms Vierte hat viel Bedeutung für mich, auch von jungen Jahren. Aber ich freue mich auch bald, Mitte September werde ich zum ersten Mal mit der Berliner Philharmoniker und Petrenko, dem Feuervogel, zu spielen. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele schöne Sachen. Und es ist nicht nur die Stücke, die natürlich, es gibt Mahler-Sinfonien und das Lied von der Erde, die wir werden auch mit Chamber Orchestra of Europe und Simon Rattle im Juni 2022 aufführen, in den ein bisschen größere als die kleine Besetzung, die man kennt, aufführen. Und es gibt so viele schöne Sachen. Und natürlich, wenn eine super Fassung von einer Mozart-Sinfonie kommt, das ist auch das. Es ist auch diese Chemie vom Orchesterdirigent oder von der Gruppe, was passiert. Aber ich schmelze, ich kriege sehr oft Gänsehaut. Meine Freunde lachen sehr oft, weil ich kriege auch auf der Bühne oft Gänsehaut mit vielen Passagen.
Ja, ich habe in irgendeinem so einem Fragebogen gelesen, dass Sie auch Piccolo-Flöte spielen und Altflöte spielen. Klar, das gehört dazu. Machen Sie das auch im Orchester oder macht man sowas nicht? Wenn man Solo-Flötistin ist, dann spielt man nicht Piccolo oder was anderes.
Doch, doch, doch.
Doch, das geht.
Ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, als ich angefangen habe hier. Ich hatte im Probespiel kein Piccolo gespielt und in dieser Saison am Anfang, diese ganzen neuen Stücke hatten die schwerste Stimme in der ersten Flöte, für Piccolo in der ersten Flöte. Und natürlich im Probejahr und so habe ich gedacht, okay, ich muss durch, ich muss spielen und alles zum Glück gut gelaufen. Aber jetzt weiß man natürlich, viele Komponisten mittlerweile habe ich das nicht mehr erlebt. Die kennen Piccolo oder Flöte oder so, aber man schreibt oft die höchste Stimme bei der ersten Linie, die sie haben auf der Partitur. Und es kommt ziemlich oft vor, dass wir im Orchester auch Piccolo spielen können. Oh ja. Altflöte spielen oft meine Kollegen, aber das spiele ich auch selber sehr gerne. Zum Beispiel, ich hatte ein Stück geschrieben für mich, ein Konzert für Flöte und Orchester, die ganz viel Altflöte hatte, vom Iñaki Estrada. Und weil er es für mich auch komponiert hat, hat einen schönen Namen, die heißt Claroscuros, mit einem Teil von meinem Namen. Und irgendwie es ist viel in Stereo-Effekt geschrieben, im ganzen Orchester, sehr interessantes Stück. Also im Quintett zum Beispiel, im Bläserquintett, Piccolo und Altflöte kommen sehr oft vor auch.
Aber dass sie so mal wechseln, ich meine, es gibt ja einen Piccolo-Flötisten oder Flötistin, dass sie auch mal so wechseln und sagen, lass mich mal jetzt bei dem Stück Piccolo spielen und du spielst die erste Flöte, das geht nicht. Ne?
Das macht man nicht. Nur wenn ein neues Stück dann plötzlich hat eine wahnsinnig Piccolo-Stimme und ein Piccolo hat nichts zu tun, dann kann man auch ein bisschen weitergeben. Sehr gerne.
Ja, ich habe in demselben Fragebogen auch gelesen, dass sie sich wünschen und ein Traum von ihnen ist, eines Tages Traversflöte spielen zu können. Ist das denn so was anderes? Ich meine, sie können doch das in die Hand nehmen und können doch spielen.
Leider nicht. Leider ist total ein anderes Instrument. Den ganzen Griffen sind anders.
Aber das lernen sie doch sehr schnell. Ich meine, das System ist doch, das haben sie doch auch 10 Minuten, oder?
Leider nicht. Zum Beispiel, ich bin immer total eifersüchtig für meine ganzen Streicherfreunde. Die können sofort, entweder mit dem Bogen klingen sie schon ganz anders, wenn sie einen Barockbogen nehmen, oder die können sofort das Instrument irgendwie, es ist anderes intoniert und so, das macht auch einen großen Unterschied, aber die können sofort anfangen, alles zu spielen. Ich bin total Anfänger mit der Traverso. Die Artikulation und alles, wir haben, ich weiß nicht, wie das heißt, eine Mundstücke, die wir in der modernen Flöte haben, bei der Holz gibt es nicht. Das ist ähnlicher wie dem Piccolo, deswegen da hat man nicht so viele Schwierigkeiten. Aber den ganzen, also in London musste ich wählen, Piccolo oder Traversflöte zu lernen. Und natürlich, es war die Zeit vom Jugendorchester und deswegen habe ich dann Piccolo gewählt. Aber wir hatten super tolle Lehrer in beiden Instrumenten und es war eine schwierige Entscheidung. Aber meine Kollegen, die haben die Traversflöte gewählt, die hatten Albträume mit den Tonleiterprüfungen und sowas, weil man ist wieder, man muss alles wieder von Anfang an lernen.
Ein paar ganz andere Griffe. Ja.
Total anders. Oh ja. Aber deswegen, das konnte auch viel unsere Perspektiven verbreiten.
Machen Sie denn im Moment einen Bogen um Barockmusik oder spielen Sie Barockmusik auf der modernen Flöte?
Wieder Vorbild von meinen Lehrern und so. Was ich versuche, ich spiele immer mit modernen Instrumenten, leider noch. Aber man kann auch vieles experimentieren mit Tonfarben und verschiedenen Artikulationen. Also nehmen ganz viele von den Altinstrumenten in unsere Moderne. Natürlich, es wird immer moderner klingen wegen des Instruments. Aber ich mag irgendwie ja, diese verschiedenen Welten, Klangwelten und stilistische Welten irgendwie alles so mitnehmen und versuchen irgendwie zu experimentieren mit meinem modernen Instrument.
Und wenn man jetzt nicht aus Frankfurt kommt, gibt es demnächst eine Chance, Sie wieder einmal auf CD zu hören? Haben Sie schon etwas neues Projekt in Arbeit?
Also, geplant gibt es ein paar Sachen. Wann Sie kommen, ist es, und wann wir uns treffen können. Weil zum Beispiel ein Projekt, das seit Jahren in Konstruktion ist, ist ein CD mit neuen Stücken für Flöte und Klavier von spanischen und lateinamerikanischen Komponisten. Und da sind ganz viele Sachen, die ich bin sicher in Deutschland zum Beispiel man nicht kennt. Nur Corona hat es jetzt ein bisschen verlangsamt. Wir hoffen, eventuell im Frühling Termine zu kriegen. Das Studio ist bereit, die Tonmeister sind bereit, der Pianist und ich sind wieder bereit. Es ist nur dann Daten zu finden und so. Aber das ist eine sehr spannende Sache.
Ja, dann drücke ich in die Daumen, dass das klappt. Ich habe gehört, dass Sie nachher noch, zumindest einige Musiker, so eine Art Flashmob oder sowas machen, ein plötzliches Konzert. Sind Sie auch dabei gleich?
Ja.
Aha. Wie ist das? Freuen Sie sich auf sowas? Finden Sie das eine gute Idee?
Es ist das erste Mal, dass wir es machen. Also, ich finde es eine sehr gute Idee. In der Corona-Zeit gab es ein bisschen öfter diese Aktionen. Und bis jetzt habe ich immer gehört, dass die Leute haben es geliebt.
Und das heißt, Sie gehen einfach, muss ich dazu sagen, Sie gehen jetzt einfach da in die Innenstadt rein, auf den Römer und machen so eine Art Straßenmusik mit 20 Leuten, genau. Mit Dirigent. Und
natürlich, wir wissen, was wir spielen. Es ist nicht, dass wir alles irgendwie... aber ja, wir hoffen irgendwie, näher zu den Leuten zu kommen, nach so viel Zeit von nur Digitales. Und dass sie sich erinnern, dass es uns gibt und dass es wieder die Gelegenheit gibt, wieder in den Konzertsälen uns zu erleben, was immer noch besonderer ist. Aber es ist irgendwie eine gute Aktion, auch unsere neuen Chefdirigenten zu präsentieren und diese Nähe mit dem Publikum zu suchen.
Ja, bin ich mal neugierig, wie das ankommt. Ich finde es eine tolle Idee. Ja. Allerletzte Frage, wenn Sie mal so ein bisschen durchhängen, der Corona-Blues kommt oder sonst irgendwas, Sie haben irgendwie nicht so gute Laune, gibt es irgendwie eine Musik, wo Sie wissen, wenn Sie die spielen oder wenn Sie die hören, dann geht es Ihnen wieder gut?
Schon. Ich habe verschiedene. Ich weiß ich nicht, wie es heißt, diese Brahms Klavier-Solo, was ich immer wieder höre, wie heißen die? Es ist nicht Lieder ohne Worte, ich muss es suchen, aber das ist, es gibt bei meinem CD, ich habe es schon gespeichert und irgendwie dann klicke ich. Den Anfang von Brandenburg, 5. gibt mir immer total viel gute Laune und Energien. Es gibt auch ein paar moderne Sänger oder andere Stile von Musik, die mir auch die Stimmung auch total nach oben. Ich finde, die Macht der Musik ist überwältigend. Es ist, man braucht, also ich habe wirklich bemerkt, wie man braucht, für eine gesunde Seele zu haben, ich brauche Musik. Und es ist gut, irgendwie immer wieder zu greifen. Ich habe sehr viel eine französische Sängerin gehört, Sass, und viel Jazz und viel Barock. Es gibt immer wieder Musik zu Hause laufen.
Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Clara Andrada, und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen.